Es ist früher Morgen in der Chesapeake-Bucht an der US-Ostküste. Der Nebel hängt so tief über dem Wasser, dass die Grenze zwischen Himmel und Meer verschwimmt. Zwei Fischer stehen an der Reling ihres kleinen Boots. Die Finger klamm vom kalten Metall.
Sie ahnen nichts Böses, hoffen auf einen erfolgreichen Fang. Zwischen den trüben Wellen treibt etwas Dunkles, Kantiges. Kein Holz, kein Müllsack, kein Stück Styropor. Es ist ein großer, dunkler Koffer, halb im Wasser, halb von Algen umspielt.
Als die Fischer ihn an Bord ziehen, merken sie sofort, hier stimmt was nicht. Er ist zu schwer, zu starr, als wäre der Koffer mit Steinen vollgestopft. Der Reißverschluss ist aufgequollen vom Wasser. Als sie ihn ein Stück öffnen, entweicht ein Geruch, der so süßlich und penetrant ist, dass ihnen übel wird. Dieser Geruch von Verwesung, den man nicht vergisst, wenn man ihn einmal in der Nase hatte. Und damit hallo zu Mord & Short. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja. Sie klappen den Koffer wieder zu wie in Trance. Sie müssen nicht weiter reinschauen, um zu wissen, dass da etwas drin ist, das kein Mensch auf offener See finden will. Diese grauenvolle Entdeckung am 5. Mai 2004 wird die Fische ihr Leben lang verfolgen.
Einige Tage später werden in der Nähe zwei weitere Koffer angeschwemmt. Gleiche Marke, gleiche Farbe, gleicher Inhalt. Menschliche Körperteile, säuberlich in Müllsäcke verpackt. Hinter diesen Funden steckt ein grausames Ehedrama. Heute sprechen wir über Melanie und William Bill McGuire. Und ich sage es direkt, ich finde, das ist einer der Fälle, bei denen man sich fragt, wie viel Dunkelheit eigentlich hinter einem extrem kontrollierten Leben stecken kann.
Fangen wir von vorne an. Melanie Lynn McGuire, Jahrgang 1972, geborene Slade, wächst in New Jersey auf, Mittelklasse, eher unspektakuläre Verhältnisse. In der Schule gilt sie als überdurchschnittlich klug, fleißig und perfektionistisch, die immer vorbereitet ist, die Hausaufgaben pünktlich abgibt und sich nie etwas zu Schulden kommen lässt.
Lehrer beschreiben später, dass sie ehrgeizig und organisiert war, jemand, der Kontrolle mochte. Melanie macht ihren Weg, studiert zunächst Mathematik und Psychologie und wird dann Krankenschwester. Und nicht irgendwo, sie landet in einem Fruchtbarkeitszentrum, wo es um hochsensible Medizin geht, um Hormone, Operationen und absolute Präzision.
Ja, in diesem Bereich zu arbeiten heißt, du musst strukturiert sein, bedacht und diszipliniert. Da darf nichts schiefgehen. Auch privat läuft es gut bei Melanie. Wohl in den frühen 90er Jahren lernt sie über gemeinsame Bekannte William, Spitzname Bill, kennen. Er ist etwa 8 Jahre älter und in der IT-Branche tätig. William ist charmant, extrovertiert und eher der impulsive Typ. Sie heiraten angeblich 1999 und zwei Söhne folgen. Sie leben gemeinsam in Woodbridge, New Jersey.
Freunde und Kollegen berichten später aber, dass die Ehe nicht einfach war. Bill habe getrunken, sei manchmal laut geworden, es habe Streit um Geld gegeben, um Kontrolle und um Eifersucht. Melanie wiederum mag es ganz und gar nicht, die Kontrolle abzugeben. Sie plant akribisch und lässt nur sehr ungern spontane Eskalationen zu. Also zwei Charaktere, die sich eher verhaken als ergänzen.
Und diese Dynamik scheint sich über die Jahre hochgeschaukelt zu haben, bis 2004. Wir springen in den April des Jahres. Das Paar steht kurz davor, in ein neues Haus zu ziehen. An sich ein schönes Ereignis, mehr Platz, ein neues Kapitel, ein klassischer Jetzt-wird-alles-besser-Moment. Stattdessen ist das aber der Auftakt zu einem Albtraum.
Denn statt Liebe und Vorfreude ist da ganz viel Wut und Hass. Melanie wird den Ermittlern später erzählen, es habe am 28. April einen massiven Streit gegeben. Bill sei aggressiv geworden, habe sie bedroht, sie habe Angst gehabt und er habe sie sogar geschlagen.
Daher habe sie anschließend nach einem gerichtlichen Schutz gesucht. 2 Tage nach seinem Verschwinden beantragt sie tatsächlich vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Unter Eid. Sie erzählt damals, er habe die Wohnung fluchtartig mit einem Koffer verlassen.
Fakt ist, kurz nach seinem Verschwinden am 30. April 2004 taucht Bills Auto in Atlantic City auf, vor einem Motel. Im Wagen findet man später winzige Gewebespuren, die eindeutig Bill zugeordnet werden können und die laut Gutachtern nicht von einem lebenden Menschen stammen können. Bill ist also tot. Das Auto wirkt wie abgestellt, um eine falsche Fährte zu legen.
Und parallel dazu passiert etwas Merkwürdiges, denn Melanie kümmert sich relativ zügig um ihr eigenes Setup. Sie mietet eine neue Wohnung für sich und die Kinder, organisiert Möbel, unterschreibt Verträge. Zwischen dem 5. und 16. Mai 2004 werden dann die drei Koffer gefunden. Der Inhalt? Bills Körper. In drei Teile zerlegt und in Plastiksäcke gewickelt. Einmal Beine, einmal Oberkörper, einmal Kopf und weitere Teile. Was für ein Horror.
Die Polizei in Virginia hat also diese drei Koffer mit Leichenteilen. Aber wer ist der Tote? Wie sind die Ermittler auf Bill gekommen? Der große Durchbruch gelingt ihnen durch eine anspruchsvolle Gesichtsrekonstruktion. Das Foto verbreiten sie in den Medien.
Ein Bekannter von Bill McGuire sieht das Bild im Fernsehen und denkt, Moment mal, das sieht aus wie Bill. Und meldet dies der Polizei. Dadurch kann also seine Identität festgestellt werden.
Die medizinische Untersuchung der Leichenteile ergibt, Bill wurde mit drei Schüssen getötet. Ein Schuss in den Kopf, zwei in den Oberkörper. Manche Quellen sprechen auch nur von zwei Schüssen. Es gibt Hinweise darauf, dass er zuvor mit einem Sedativum wie Chloralhydrat ruhiggestellt wurde. Genau zu diesem Wirkstoff hatte Melanie kurz zuvor im Internet recherchiert und sich ein entsprechendes Medikament mit einem gefälschten Rezept in einer Apotheke besorgt.
Das ist so ein Moment, wo ich mir denke, das ist nicht spontan. Das ist keine Kurzschlussreaktion, das ist Planung. Und ich stelle mir gerade die Tat vor. Bill ist also wehrlos gewesen. Er sitzt vielleicht in seinem Sessel, schläfrig. Vielleicht zieht er sie noch flehend an, bittet sie, ihn am Leben zu lassen. Und dann schießt ihm seine eigene Ehefrau, nachdem sie ihn betäubt hat, in den Oberkörper und in den Kopf. Mit einer Pistole, die sie erst kurz zuvor gekauft hatte.
Für die Staatsanwaltschaft ist das ein Puzzle, das sich ziemlich klar zusammenfügt. Sedierung, Schüsse, Zerteilung, Koffer, Transport in die Bucht. Sie gehen davon aus, dass Melanie Bills Körper nach der Tötung in ihrem Zuhause mit medizinischer Präzision zersägt hat, mit Säge und Messer und dann mit dem Auto Richtung Süden fuhr, um die Koffer zu entsorgen. Ziel, die Chesapeake-Bucht, also eine riesige Flussmündung.
Und hier kommt jetzt einer der wichtigsten technischen Beweise ins Spiel, das EasyPass-Mautsystem. Das ist in den USA ein elektronisches Mauterhebungssystem. Fahrzeuge bekommen ein Transpondergerät angebracht und können dann durch die Mautstelle fahren, ohne anzuhalten.
Ja, und aufgrund dieser Mautdaten können die Ermittler nachweisen, dass Melanies Auto in der fraglichen Zeit durch mehrere Mautstationen Richtung Süden gefahren ist, exakt auf der Route nach Virginia. Sie selbst behauptet, sie sei in dieser Nacht nicht unterwegs, sondern zu Hause gewesen.
Das System könne fehlerhaft sein, jemand könnte ihren Transponder benutzt haben, aber es gibt keine plausible Person, kein glaubhaftes Alternativszenario und niemand, der bestätigt, dass ihr Auto zu Hause stand. Daher sind die Ermittler überzeugt, Melanie muss es selbst gefahren sein.
Und als sich die Ermittler ihr Leben genauer ansehen, stoßen sie auf etwas, das ein klares Motiv sein könnte. Eine Affäre. Melanie hat zu dieser Zeit eine Beziehung mit ihrem Chef, einem Arzt im Fertilitätszentrum. Wohl auch schon etwas länger. Vermutlich träumt sie davon, mit ihm ein neues Leben aufzubauen ohne Bill. Ohne die finanziellen und emotionalen Verpflichtungen einer Scheidung. In den Gerichtsunterlagen steht sehr deutlich, dass die Staatsanwaltschaft Melanies Motiv so zusammenfasst. Sie wollte aus der Ehe raus, aber ohne Auseinandersetzung über Unterhaltszahlung und ohne Sorgerechtsstreit. Und natürlich sollte auch ihr Image nach außen nicht leiden.
Also sei der perfekte Mord ihr Ausweg gewesen. Ich finde auch interessant, wie sehr ihr Beruf hier eine Rolle spielt. Sie arbeitet in einer Klinik, in der Menschen verzweifelt versuchen, Leben zu schaffen, während sie parallel offenbar einen Plan schmiedet, das Leben ihres Mannes zu beenden. Diese Ironie ist brutal.
Ihre medizinische Expertise hilft ihr bei diesem Plan natürlich auch sehr. Die Sedierung, die Art der Zerteilung, der Versuch, Blut und Spuren so gering wie möglich zu halten, das ist nicht etwas, worauf ein Laie spontan kommt. Anfang Juni 2005, also mehr als ein Jahr nach dem Mord, wird Melanie verhaftet. In New Jersey wird gegen sie Anklage erhoben. Mord ersten Grades, Schändung einer Leiche, Besitz einer Waffe für unerlaubte Zwecke, Meineid und weitere Delikte. Sie plädiert auf nicht schuldig.
Der Prozess beginnt erst im März 2007 und dauert etwa 7 Wochen. Die Anklage legt ein dichtes Netz von Indizien vor. Die Internetrecherchen, der Waffenkauf, die gefälschte Chloralhydratverordnung, das EasyPass-Protokoll, die Koffer, die identischen Müllsäcke und Klebebänder in ihrer Wohnung sowie das Auffinden von Klinikbettwäsche in einem der Koffer.
Die Verteidigung versucht, Zweifel zu streuen. Es gäbe schließlich keine direkten Zeugen der Tat, kein Blutbad in der Wohnung, keine Überwachungskamera, die zeigt, wie sie die Koffer ins Wasser wirft. Außerdem geht es plötzlich auch um Bills angebliche Glücksspielprobleme. Er hatte wohl immer wieder Casinos besucht. Vielleicht habe er sich mit dubiosen Leuten eingelassen, die ihn später getötet hätten.
Aber die Jury kauft ihr das nicht ab. Wenn eine andere Gruppe ihn getötet hätte, warum sollte Melanie dann all diese Dinge tun? Gefälschte Rezepte, Waffenkauf, seltsame Fahrten? Daher lautet das Urteil dann auch schuldig wegen Mord ersten Grades sowie wegen weiterer Anklagepunkte.
Melanie wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt ohne Bewährung. Sie wird das Gefängnis wohl nie mehr verlassen.
Worüber wir sprechen müssen, ist auch die mediale Wahrnehmung. Melanie wird schnell als Suitcase-Killer betitelt, also als Koffermörderin. Sie wird beschrieben als attraktiv, gepflegt, gebildet, eine Mutter von 2 Kindern, die zum Zeitpunkt von Bills Tod wohl noch sehr jung waren. Eine Täterin, die also nicht in das Bild passt, das viele von einer klassischen Mörderin haben.
Das führt zu diesem typischen Sie-sieht-doch-nicht-aus-wie-Effekt. Viele Artikel und TV-Beiträge haben deshalb den Tenor, der Fall würde vor allem so polarisieren, weil die Vorstellung, dass eine gut ausgebildete Krankenschwester so etwas planen und durchführen kann, viel erschreckender ist als das Klischee vom Monster.
Und natürlich ist es auch hier so, wie bei jedem Fall, der ein solches Aufsehen erregt, dass es Menschen gibt, die das Urteil anzweifeln und argumentieren, einige Aspekte seien im Prozess zu wenig hinterfragt worden. Etwa alternative Täter, die Rolle von Bills Vergangenheit, bestimmte forensische Details.
Trotzdem, juristisch ist die Sache durch. 2011 bestätigt ein Berufungsgericht in New Jersey das Urteil und die Strafe. Die Richter sprechen von einer robusten Beweislage mit Hinweis auf die Planung, das Motiv und die Art, wie der Körper beseitigt wurde. Weitere Versuche von Melanie Maguire, den Fall neu aufzurollen, sind gescheitert.
Kommen wir zu der Frage, wie geht es Melanie heute? Sie sitzt im Frauengefängnis in New Jersey, in dem sie ihre lebenslange Strafe verbüßt. Berichten zufolge arbeitet sie dort, nimmt an Programmen teil und fällt nicht durch Skandale auf. Sie ist heute Mitte 50. In einem Interview bei ABC News sagt sie, sie hoffe immer noch auf eine Art späte Rehabilitierung. Sie beschreibt die Teilnahme an der Sendung als schmerzhaft, aber auch als Gelegenheit, endlich gehört zu werden. Also als Chance, ihre Sicht der Dinge ausführlich darzustellen.
Was man dabei nicht vergessen darf, 2 Kinder haben ihren Vater verloren durch ein Verbrechen, das ihre eigene Mutter verübt hat, die dafür verurteilt wurde und deshalb schon seit rund 2 Jahrzehnten hinter Gittern sitzt. Jeder Geburtstag ohne die Eltern, die Einschulung, das erste Zeugnis, das muss ganz schrecklich sein. Gleichzeitig behauptet Melanie bis heute, sie sei unschuldig. Das ist eine emotional extrem belastende Situation. Vielleicht stellen sich die Söhne selbst die Frage, was stimmt und was nicht und ob ihre Mutter vielleicht zu Unrecht verurteilt wurde.
Und natürlich bleibt die Frage, warum fällt es vielen so schwer, sich Melanie als Täterin in diesem Fall vorzustellen? Ich glaube, weil ihr Profil so stark mit Fürsorge, Pflege und einem Kinderwunsch verbunden ist. Krankenschwester in einer Fruchtbarkeitsklinik, Mutter, gepflegtes Erscheinungsbild. Das kollidiert brutal mit der Vorstellung einer Person, die einen Körper zerstückelt und in Koffern im Meer versenkt.
Genau das macht den Fall so unheimlich. Es ist nicht die spontane Eskalation in einer toxischen Beziehung, die wir aus vielen Fällen kennen, sondern eine Tat, die wirkt wie ein Projekt mit Vorbereitung, Recherche, Werkzeug, Logistik und das von jemandem, der im Alltag Verantwortung für Leben trägt.
Man könnte sagen, sie hat die gleichen Fähigkeiten genutzt, die sie in ihrem Beruf erfolgreich gemacht haben. Planung, Präzision, Stressresistenz, nur diesmal für etwas zutiefst Zerstörerisches. Und das finde ich persönlich am verstörendsten.
Was zudem natürlich auf keinen Fall vergessen werden darf. Im Zentrum steht ein Opfer. William Maguire, Vater und Ehemann, ein Mensch, der in Stücke geschnitten und in Koffern im Meer versenkt wurde. Er wurde nur 39 Jahre alt. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Mord in Short-Folge angekommen. Abonniert uns gern, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Passt auf euch auf und bis nächste Woche.